Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Vom Schwarzen Meer kamen sie her. Mit fliegenden Haaren. Auf Rossen, Goldhof beschlagen. Alle tragen Schilde und Speer. Vor ihnen her reitet Penthesilea. Kein Hemd schirmt ihre zarte Brust. Furchtfremd, in Kampflust funkelt ihr Auge. Erschlagen will sie den besten Mann. Erschlagen, weil er ihr Herz gewann.
Frauen als Kriegerinnen, keine Seltenheit in der Geschichte. Bei den Germanen waren Frauen unmittelbar an Kämpfen beteiligt. Bleibt bei Plutarch etwa, heißt es, der Kampf tobte gegen die Frauen genauso wild wie gegen die Männer selber. Mit Beil und Degen stürzten sie sich auf ihre Gegner, grässliche Schlachtrufe ausstoßend. Oder denken wir an den alten Amazonenmythos, Frauen, die wehrhaft in den Kampf zogen und Männer nur zur Fortpflanzung brauchten. Die Frauen von Gajak schlugen im Mittelalter denen die Hände ab, die sich am First der Stadtmauer festzuhalten versuchten. Auch in Deutschland dienten um 1760 Frauen im Kampf gegen die französischen Okkupanten. 50 Jahre später gab es eine weiße Legion, die nur aus Frauen bestand. Es gab professionelle Kriegerinnen von Amts wegen, Kriegerinnen aus Neigung, Kriegerinnen des Königreiches Dahomey, die über sich selbst sagten: Wir sind keine gewöhnlichen Frauen, wir sind wie Männer, stärker als Männer, wir sind Furien, Panther. Heute kommt kaum eine Armee der Welt mehr ohne Soldatinnen aus. Was Ende des 20. Jahrhunderts noch als ein Tabu galt, auch in Deutschland, das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden. Fast. Manche werten das als eine Form der Normalisierung. Mittlerweile gibt es an die 17.000 Soldatinnen bei der Bundeswehr. Das sind knapp 9% der Gesamtstärke, Tendenz steigend. 380 sind derzeit als Soldatinnen in Auslandseinsätzen eingesetzt. Das Militär hat die Frauen nicht unbedingt zu sich gerufen und so klagt eine junge Frau namens Tanja Kreil, unterstützt vom Bundeswehrverband, und bekam recht. Seit nunmehr 10 Jahren dürfen Frauen den Dienst an der Waffe ausüben.
Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Der Bundesrepublik
Deutschland treu zu dienen. Das Gelöbnis hier in einer Aufnahme von 1957 müssen nur Wehrpflichtige ablegen. Freiwillige, also auch Frauen, werden vereidigt. Mittlerweile sind es rund 17.000 Soldatinnen. Erst nach und nach hat die Bundeswehr alle Laufbahnen für Frauen geöffnet. Zunächst 1975 nur den Sanitätsdienst, 1991 dann auch das Musikkorps und seit 2001 stehen alle Laufbahnen offen.
Möglich wurde das, weil sich die Elektronikerin Tanja Kreil aus Hannover 4 Jahre lang durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof durchgeklagt hatte. Dieser befand am 11. Januar 2000, dass das Waffenverbot für Frauen diskriminierend und deshalb unzulässig sei. Rudolf Scharping war damals Bundesverteidigungsminister und man hört ihm an, dass sich seine Begeisterung über die Konsequenzen in Grenzen hielt.
Man wird jetzt sehr sorgfältig unter fachlichen wie unter rechtlichen, auch verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten abwägen müssen, in welchen Bereichen geht das. Jedenfalls, es muss ohne Diskriminierung von Frauen gehen. Die Wehrpflicht ist von diesem Urteil nicht berührt.
Im Dezember 2000 wurde im § 12a des Grundgesetzes dann endlich der entscheidende Satz verändert. Statt
Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten,
heißt es seitdem
Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.
Die einzige Einheit, in die bis heute noch keine Frau vorgedrungen ist, ist das Kommando Spezialkräfte, KSK, der Bundeswehr. Die körperlichen Anforderungen sind sehr hoch, auch für die meisten Männer.
Bei ihrem Kampf durch die Instanzen bekam Tanja Kreil Hilfe vom Deutschen Bundeswehrverband, der Interessenvertretung der Bundeswehrangehörigen. Dessen Leitung war damit deutlich fortschrittlicher als der Führungsstab der Bundeswehr. Der Verband wollte einführen, was in den meisten Armeen der Bündnispartner bereits üblich war, und hatte die demografische Entwicklung im Blick. Früher oder später musste die Bundeswehr sich ohnehin öffnen, um die entsprechende Truppenstärke und die Fachkräfte zu rekrutieren. Übrigens, Tanja Kreil hat ihren Dienst nie angetreten. Sie hatte längst einen anderen Job gefunden.
Der große Frauenansturm auf die Männerbastion blieb aber aus. Ganze 244 Frauen rückten im Januar 2001 in die Kasernen ein. Da waren schon rund 5000 im Sanitätsdienst und Musikchor tätig. Erst seit 2005 steigt die Zahl deutlich an, befördert durch das Soldatengleichstellungsgesetz. Es regelt, dass Frauen bei gleicher Eignung, Leistung und Befähigung bevorzugt eingestellt und befördert werden. So lange, bis die Frauenquote 15% innerhalb der Streitkräfte beträgt. Eine Stärke, die auch dem Frauenanteil in anderen Armeen entspricht, der US Army beispielsweise.
Frauen und Kampf, Sie hören HR2 Kultur der Tag. Eine Frau verlässt freiwillig Deutschland, geht von Berlin nach Afghanistan, um dort als Soldatin zu dienen. Sie heißt Esther und ist die Kriegsbraut des gleichnamigen neuen Romans von Dirk Kurpjuweit, Leiter des Hauptstadtbüros beim Spiegel. Esther, Mitte 20, findet sich eines Tages im Feldlager Kundus der Bundeswehr wieder und verliebt sich schließlich in den afghanischen Schuldirektor der Dorfschule. Eine Beziehung, die nicht sein darf, die Gefahr für Leib und Leben der beiden bedeutet. Esther lebt unter anderem mit Ina auf der Stube und die erklärt, wie der Krieg so ist.
Krieg, ich erzähle euch was vom Krieg, sagte Ina. Also wir sind da draußen und dann stoppt der Konvoi, über Funk kommt, dass sie kurz Halt machen, aber sie sagen nicht warum. Und wir warten und dann hören wir einen Knall. Und klar, das war ein Schuss. Und sofort wird über Funk mitgeteilt, dass wir einen Verwundeten haben. Wir hören weitere Schüsse. Der Sani, meine Lena, läuft vor. Und dann kommen sie schon mit der Trage. Und ich raus aus dem Fuchs. Vorne wird immer noch geschossen. Oberfeld Mathisen liegt auf der Trage. Bauchschuss, das sehe ich gleich. Und ich dirigiere sie um den Fuchs herum auf die andere Seite, weil ich glaube, dass die Schüsse von dieser Seite kommen. Da ist ein ziemliches Loch im Bauch. Ein Stück Darm ist draußen. So viel. Sie zeigt 10 Zentimeter mit den Händen. Der Oberfeld stöhnt, ist aber ruhig insgesamt. Ich sag dem Sani, er soll einen Zugang legen, aber das weiß der auch. Und ich will den Oberfeld intubieren, aber ich krieg den verdammten Schlauch nicht rein, weil ich nicht sehe. Die Sonne steht so beschissen, dass ich die Stimmritzen nicht erkennen kann und Angst habe, dass ich nicht treffe. Und ich fummle da rum und der Sani sagt, dass der Zugang liegt, aber ich hab den Schlauch immer noch nicht drin. Deshalb sage ich, er muss rein in den Fuchs, obwohl es da zu eng ist, um zu arbeiten. Aber wir legen den Oberfeld rein und drinnen schaffe ich's dann auch. Meine Güte. Ich schließe das Beatmungsgerät an und sage dem Sani, er soll dem Oberfeld erst Fentanyl reinjagen, dann Etomidate, dann Muskelrelaxans und wir fahren los.
So ist der Krieg, wie ihn die Soldatinnen in dem Roman Kriegsbraut erleben. Eine Frau kämpft, liebt und leidet an der Front. Dirk Kurpjuweit, Sie haben den Roman geschrieben. Warum Fiktionen über einen realen Krieg?
Ich glaube, die Realität lässt sich fiktional manchmal intensiver beschreiben, besser beschreiben als mit den Mitteln des Journalismus, weil man tiefer in die Gestalten hineinkommt. Wenn man mit Soldaten redet, die verbergen sich gerne. Gerade weibliche Soldaten werden von der Bundeswehr stark abgeschirmt und man kann eigentlich nur im Hintergrund mit ihnen reden. Aber dann erzählen sie einem etwas und wenn man das anreichert mit Fantasie, mit eigenen Erfahrungen, ich glaube, es kommt eine viel intensivere, bessere Geschichte zustande.
Die Geschichte ist sehr intensiv. Kriegsbraut ist ein Roman über Frauen an der Front und es ist deren Perspektive, aus der hier erzählt wird. Sie haben gerade schon gesagt, wenn man die Hintergründe kennt, die Frauen werden abgeschirmt. Ja, wer hat Sie so gut informiert, Herr Kurpjuweit?
Nun, ich war 2005 in Afghanistan und bin dort mit einem Konvoi von Kunduz nach Faisalabad gefahren. Und da waren 10 Männer dabei, 10 Soldaten und eine Frau. Und das war das erste Mal, dass ich eine Frau in Kampfuniform bei der Bundeswehr erlebt habe. Und das war ganz fremd, ganz seltsam. Bis dahin, wie gesagt, nur Männer. Und diese Frau fleckte am Uniform das G36, das Standardgewehr der Bundeswehr, und dazu roter Lippenstift. Die hat sich jeden Morgen ausführlich geschminkt, hatte blondes Haar. Und das war ein ganz fremder, ungewöhnlicher Anblick für mich. Ich habe viel mit dieser Frau geredet, was es heißt, als Frau in so einer reinen Männerwelt der Bundeswehr zu leben. Und so fing das an. Und dann habe ich immer wieder Soldatinnen getroffen, die mir zum Glück dann eben viel von ihrem Leben, von ihren Kämpfen erzählt haben. Und das Destillat aus all dem ist eben die Soldatenfigur Esther aus dem Roman.
Und angereichert mit vielen Fantasien. Sie haben sind gerade auf die Männer zu sprechen gekommen. Die Männer kommen ziemlich schlecht weg in Ihrem Roman. Sie sind sexistisch, onkelhaft und manchmal auch ein bisschen fürsorglich. War das auch Teil Ihrer eigenen Erfahrungen?
Ja, muss ich sagen, dass Männer, wenn man sie so in Männerwelten, und die Bundeswehr ist ja eine krasse Männerwelt, und dann mit Frauen erlebt, dann wären sie ganz komisch. Also dann fangen sie seltsam an zu säuseln und dann wird ganz viel geflirtet. Ich war ja auch vorher viel mit der Bundeswehr unterwegs im Kosovo, in Somalia, da waren keine Frauen dabei, da wurde halt derb gescherzt. Und auf einmal fangen sie dann an, sozusagen mit den Frauen zu flirten, sich dick aufzuspielen. Und ich habe es oft als die Männer als unangenehm empfunden. Mhm. Bei den Frauen ist es manchmal so, und da sind Soldatinnen auch nicht vorgefeit, das ist Koketterie. Das ist, glaube ich, die Versuchung der Frauen, sozusagen mit weiblichen Mitteln dann versuchen, ihre Ziele zu erreichen.
Mhm. Bleiben wir nochmal bei den Frauen und auch bei Esther, ihrer Romanfigur. Es heißt an einer Stelle, sie verreiste innerlich und ihre Konzentration auf die gegebenen Aufgaben begreift sie als kaltes Sein. Sie ordnet sich also diesem militärischen Reglement in Kundus unter. Ist eigentlich diese Frau, die Sie da beschreiben, die eben auch keine soldatische Rollentradition verkörpert, für Sie so etwas wie ein neuer Typus dieser militärischen Angestellten unserer Tage?
Ja, und ich glaube, dass es vor allem bei Frauen so ist. Weil der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Militär ist, dass die Frauen, glaube ich, eher einen Job machen und während die Männer sozusagen das Kriegsspiel spielen. Ich habe mal mit einem Militärexperten darüber geredet und der sagte mir, dass man nur mit Männern diesen ganzen Firlefanz machen kann, wie Orden, Paraden, Militärmusik, schön mit dem Panzer durch die Gegend fahren und glücklich sein dabei. Und Frauen sind nicht so. Die machen dieses militärische Brimborium nicht mit, sondern die machen relativ kühl ihren Job und fühlen sich auch eher abgestoßen von diesen ganzen Firlefanz, von diesen männlichen Ritualen, die beim Militär eben bislang doch sehr, sehr stark vertreten waren.
In einer Szene Ihres Romans muss die Heldin dann einen amerikanischen Helikopter zu Hilfe rufen und von diesem Helikopter aus werden dann Zivilisten, Zivilistinnen getötet. Die Pilotin ist eben auch eine Frau und unter den Toten eine Mutter mit zwei Kindern. Und Esther wird dann zum Stillschweigen über diese Opfer verdammt und selbst dem Seelsorger, der sie betreut, sagt sie nichts. Diese Situation empfand ich, als ich sie gelesen habe im Buch, als wirklich erschreckend. Ist sie auch real?
Ja, unbedingt. Ich meine, dieser Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, den ein amerikanischer Senator mal gesagt hat, der ist ja unbedingt wahr. Leider ist das ja so. Wir erleben das mit der Bundeswehr ja ganz genauso. Militär versucht immer noch, die Wahrheiten so lange wie möglich zu verschweigen, um irgendwie noch halbwegs gut auszusehen. Aber das ist eben auch gar nicht möglich, weil im Krieg kann man nicht immer gut aussehen. Das ist ein Widerspruch in sich.
Manchmal schon mit Lippenstift, wie Sie es vorhin geschrieben haben. Sie haben auch gesagt, dass Frauen relativ kühl ihren Job machen und auf diesen ganzen Orden-Firlefanz nicht so viel Wert legen. Ich habe mich gefragt, ob möglicherweise es etwas am Kriegseinsatz ändert, bei dem Frauen und Kinder umkommen, ob Soldaten oder Piloten weiblich sind.
Ich glaube, am Ende nicht. Nach all dem, was ich von Frauen gehört habe, die im Gefecht waren. Weil der Krieg und der Kampf, der schafft sich seine eigenen Geschöpfe. Diese Situationen sind so extrem und berühren so stark die Instinkte, die Überlebensinstinkte und auch die Verteidigungsinstinkte, dass Männer und Frauen in diesen Situationen absolut gleich handeln.
Esther teilt ihre Stube mit zwei Frauen. Die eine davon erschießt sich in einer selbstbestickten blauen Burka in Afghanistan während eines, ich glaube, es ist ein Fest. Dass diese Frau den Sinn, sage ich mal, ihres soldatischen Daseins nicht mehr erkennt, das liegt relativ nahe. Aber warum haben Sie diese Szene mit eingebaut? Warum war sie Ihnen so wichtig?
Ja, es ist ja für Soldaten in dem Lager oft schwer, den Sinn ihres Daseins, ihres Tuns dort zu erkennen. Es ist ja immer nur ein kleiner Teil, der rauskommt und Kontakt zur Bevölkerung hat, also positiven wie negativen Kontakt. Und der größte Teil, also Tausende von Soldaten, die hängen da Tag ein, Tag aus in der Hitze, in dem Wüstensand und die wissen überhaupt nicht, was sie dort machen. Dann hören sie aus der Heimat, dass dieser Einsatz alles andere als willkommen ist bei den Deutschen. Und dann leiden sie da quasi umsonst und langweilen sich umsonst. Und da ist so eine gewisse Verlorenheit in diesen Camps der Bundeswehr und eine Verzweiflung, die dann bei dem einen oder anderen eben dann auch zum Selbstmord führt. Bei Maxi, bei dieser Figur, kommt hinzu, dass sie bei einem anderen Einsatz in Kabul, als sie mit den Amerikanern unterwegs war, etwas sehr, sehr Grausames erlebt hat und eben auch nur ganz schwer damit klarkommt. Sie ist eine traumatisierte Soldatin.
Auch mit roten Lippen kann man kämpfen. Dirk Kurpjuweit, Kriegsbraut, im Rowohlt Verlag Berlin erschienen. Lesenswert. Danke Ihnen. Wer will unter die Soldaten? Hören wir mal.
Wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr. Das muss er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer. Büblein, wirst du ein Rekrut, merk dir dieses Liedlein gut. Pferdchen munter, immer munter, lauf galopp, hopp, hopp, hopp. Der muss an der rechten Seite einen scharfen Säbel haben, dass er, wenn die Feinde streiten, schießen und auch fechten kann. Einen Gaul zum Galoppieren und von Silber auch zwei Sporen, Zaum und Zügel zum Regieren, wenn er Sprünge macht im Zorn. Einen Schnurrbart an der Nasen, auf dem Kopfe einen Helm, sonst, wenn die Trompeter blasen, ist er nur ein armer Schelm. Und ein Herze muss ihm sitzen, tapfer auf dem rechten Fleck, dass er, wenn Kanonen blitzen, nicht von dannen läuft vor Schreck. Doch vor allem muss Courage haben, jeder, jeder Held, sonst erreicht ihn die Blamage, zieht er ohne sie ins Feld.
Ein Lied von Friedrich Güll. Und dieses Lied wurde vor dem Ersten Weltkrieg für den Unterricht in der 5. und 6. Klasse empfohlen, aber die Jüngeren wurden auch schon Bescheid. HR2, Kultur der Tag. Frauen im Kampf, die Spur der Kriegerinnen. Der Heilige Krieg gilt eigentlich als Männersache. Doch inzwischen reisen auch afghanische Frauen ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet und auch deutsche Frauen. Andere rufen von hier aus zum Kampf im Internet auf. Eine deutsche Konvertitin zum Beispiel, Sarah Wendisch, berichtet.
Meine lieben Schwestern, ich rate euch, leistet euren Beitrag und schließt euch den Mudschahedin an. Macht euch auf den Weg und folgt dem Beispiel unserer Schwestern, die sich uns alleine angeschlossen haben. Die Freiheit, die Ehre und die Würde der Frau werdet ihr nirgends sonst zu spüren bekommen. Wie bei uns, die Mudschahedin erfüllen ihre gesamte Pflicht, so wie Allah es ihnen vorschreibt.
Mit diesen Worten ruft eine junge Frau im deutschen Internet zum Heiligen Krieg auf. In einem Video propagiert sie ein Leben im Dschihad. Für sie ein Leben in Freiheit, das sie gegen eins im Luxus eingetauscht hat. Sie trägt einen Vollschleier und ein schwarzes Gewand. Ihre Augen kann der Betrachter des Videos nicht erkennen. Er sieht nur eine schwarz verhüllte Person, eine Stoffpuppe, die inmitten von Bäumen mit vielen grünen Blättern steht, umzingelt von Mauern aus Lehm. Wie in einer Nachrichtensendung ist ein Schriftzug eingeblendet mit den Worten Umu Safia. Umu Safia ist eigentlich Luisa S. Sie ist gebürtige Hessin, eine ehemalige Beamtin, die in Bonn zum Islam konvertierte. Innerhalb kürzester Zeit radikalisierte sie sich und reiste 2009 mit ihrem afghanischen Mann und der gemeinsamen Tochter ins pakistanisch-afghanische Grenzgebiet. Ihr Mann starb dort im Gefecht mit pakistanischen Soldaten. Als Märtyrer, wie die Frau aus dem Video behauptet. Sie sei stolz, dass Allah ihren Mann auserwählt habe. Luisa S. ist nicht die einzige deutsche Konvertitin, die sich zu einer radikalen Islamistin entwickelt hat. Auch die Frau des Sauerland-Attentäters Felice Gelowitz befindet sich in Haft, da sie aktiv an den Vorbereitungen des geplanten Attentats beteiligt war. In Videos werben Organisationen wie die deutschen Taliban Mujahedin dafür, mit Frauen und Kindern nach Afghanistan zu kommen. Dem Verfassungsschutz sind mehrere Paare bekannt, die vermutlich dieser Aufforderung folgten.
Folgt dem Beispiel eurer Schwestern, wie deutsche Dschihadistinnen im Internet für ihre Überzeugung werben. Wenn es um Frauen und Kampf geht, dann stellt sich immer auch die Frage, was für ein Frauenvolk der Antike waren eigentlich diese Amazonen? Der Sage nach sollen diese schönen und auch grausamen Kriegerinnen vor den Toren Trojas gekämpft und auch die Stadt Athen belagert haben. Seit nahezu 3000 Jahren existiert diese Legende. Homer lieferte uns die ersten schriftlichen Quellen, aber waren die Amazonen vielleicht doch mehr als nur eine männliche Kopfgeburt, mehr als Töchter von Krieg und Liebe, mehr als die Brut der Aphrodite und des Kriegsgottes Ares? Frauen, die Männer nur zur Fortpflanzung willkommen hießen und zum Töten? Lars Börner, Historiker am Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Welche historischen Wurzeln hat der Amazonenmythos? Basiert er auf Tatsachen?
Ja und nein. Wir sind heute immer noch nicht wirklich in der Lage, die tatsächlichen historischen Wurzeln greifbar zu machen. Wir können aber einen Entwicklungsprozess darlegen, der eben aufweist, dass ungefähr im ersten Jahrtausend vor Christus, in der Zeit, in der der Mythos in der griechischen Kultur, in der griechischen Mythologie schon sehr stark verwurzelt, verankert war, dass er einen äußeren Einfluss empfangen hat durch die skythische Kultur, in der wir eine Kultur von Kriegerinnen nachweisen können. Und diese skythischen Kriegerinnen haben einen deutlichen Nachhall eben im griechischen Mythos hinterlassen. Mhm. Vorrangig im künstlerischen Bereich, in den Darstellungen, aber eben sequenzweise auch in der Historiografie.
Mhm. Und welche archäologischen Hinweise gibt es?
Es gibt im skythischen Raum, damit meinen wir den Raum des nördlichen Schwarzmeergebietes vorrangig, eben Grabfunde, die ein sogenanntes Mischinventar aufweisen. Es sind nachweislich weibliche Skelette, die in diesen Gräbern liegen und die typisch weibliche Grabbeigaben haben, wie Spiegel, Schmuckgegenstände, die aber zusätzlich zu diesen Funden eben noch mit schweren, zum Teil wirklich schweren Waffen bestattet wurden und bei denen man morphologisch mittlerweile nachweisen kann, dass sie diese Waffen auch benutzt haben, dass sie nicht irgendwie als Stellvertretergaben im Grab beigesetzt wurden.
Und an den weiblichen Skeletten, habe ich gelesen, hat man auch Verwundungsspuren gefunden. Auf was deuten die hin?
Mit diesen Spuren an den Skeletten, die darauf hinweisen, dass es sich um Kriegerinnen handelt, also um die Muskulaturansätze, die deutlich zeigen, dass diese Menschen oder diese Frauen trainiert waren, gibt es eben zusätzlich zu diesen Verwundungen, die zum Teil zum Tod geführt haben, aber zum Teil auch überlebt wurden, sind das einfach ganz klassische Indizien dafür, dass es sich hier einfach um Kriegerinnen handelt.
Mhm. Bei den Griechen war die Sicht auf die Amazonen eine feindliche. Diese Feinde galt es immer zu besiegen, aber sie galten eben auch als begehrenswerte Wesen. Achill zum Beispiel, der sich für die Amazonenkönigin Penthesilea dann entflammt hat, das ist ein Beispiel dafür. Wie ist diese Ambivalenz eigentlich zu erklären?
Es ist einfach eine Kopfgeburt, die aus dieser Mythologie der Griechen heraus zu erklären ist. Denn die Funktion der Amazonen ist im Endeffekt so zu sehen, dass es sich um eine Spiegelwelt handelt. Die gesamte griechische Gesellschaftsform wird ja durch die Amazonen konterkariert. Alles, was in der Realität der damaligen Menschen die Männer ausüben, wird ja von den Amazonen ausgeübt. Das ist dieser große Spiegelweltcharakter. Um aber dann eben zu verdeutlichen, dass es sich hierbei um Frauen handelt, wird eben die Schönheit, die Erotik natürlich betont dabei, um diesen Gegensatz noch mehr zu verstärken.
Es gibt schriftliche Zeugnisse zum Amazonenmythos. Homer beschreibt sie als männergleich, Herodot als männertötend. Lysias meinte, im entscheidenden Kampf wurden sie ihrem Geschlecht entsprechend. Aber warum braucht es dann eigentlich Helden, um sie zu besiegen?
Also es gibt eine gewisse Heterogenität dieses Amazonenmythos. Das heißt, man kann nicht alle Quellen in Einklang bringen, weil sie sich durchaus widersprechen. Es gibt übrigens nicht nur dieses Männerhassende, es gibt auch einen antiken Autor, der sie Männerliebend nennt, als wollüstig und Männer, als Nymphomanin versucht darzustellen. Also die Interpretationsbandbreite ist in der Antike schon sehr hoch gewesen.
Mhm. Ich habe gelesen, die Amazonen trafen Männer nur zum Zwecke der Fortpflanzung, aber darüber hinaus gibt es eben noch jede Menge altbekannte Stereotype, die Tötung der männlichen Kinder, der Kampf mit Pfeil und Bogen, ihre Fertigkeiten beim Bogenschießen, durch, und jetzt kommt's, Ausbrennen oder Amputation der rechten Brust. Alles Märchen, alles Mythen?
In einer gewissen Art und Weise haben wir da natürlich das Problem, dass wir jetzt das nicht mehr nachweisen können, denn auf der anthropologischen Basis ist natürlich jetzt ein Ausbrennen einer Brust nicht mehr nachweisbar. Es lässt sich aber schon in der Form negieren, dass es sich dabei um einen tatsächlichen Amazonenmythos handelt, denn es läuft sich dabei eigentlich auf einen krassen Übersetzungsfehler. Das ist ein Versuch, den Namen Amazonen etymologisch zu erklären, und da wird einfach das Wort Amazonen in verschiedene Bestandteile zerlegt und dann kommt eben das Wort Mazos, Brust, Amazos wird dann als brustlos übersetzt und daraufhin eben diese Geschichte von den Sauromaten bzw. den Amazonen, die sich die Brust wegbrennen, wird dann da versucht, damit in Einklang zu bringen.
Spurensuche nach dem sagenumwobenen Frauenvolk der Antike. Lars Börner, Historiker am Historischen Museum der Pfalz in Speyer, über die Spur der Kriegerinnen. Machen wir einen Sprung in das Hier und Jetzt, in die Gegenwart und in die Realität. Am 1. Januar 2001 traten die ersten weiblichen Rekruten ihren Dienst an der Waffe an, nachdem der Europäische Gerichtshof einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ausgemacht hatte. Aber so ganz können sich die Männer noch immer nicht an ihre Kameradinnen gewöhnen.
Warum fehlt so vielen Soldaten das Vertrauen in ihre Kameradinnen im Einsatz? Die Vorbehalte gegenüber den im Durchschnitt geringeren körperlichen Kräften der Soldatinnen erklären nicht alles. Möglicherweise hat das fehlende Vertrauen oder, um es vorsichtiger zu formulieren, das Unbehagen gegenüber Frauen im Kampfeinsatz tiefliegende Ursachen und wird damit kaum kurzfristig zu ändern sein. Das lassen Erkenntnisse der Jenaer Historikerin Silke Sadjukow vermuten. Sie hat die Situation von Soldatinnen rund um den Globus und durch die Zeiten untersucht.
Aber das wirklich Interessante ist, warum das Töten das letzte Tabu ist. Es ist nicht die gemeinsame Kameradschaft an der Front. Es ist nicht der Einsatz als solcher. Es sind nicht die Uniformen, es sind nicht die Auszeichnungen. Es ist das Letzte, nämlich das Töten. Männer wollen nicht, dass Frauen die Waffe in die Hand nehmen und töten.
Auch wenn das Verhältnis zwiespältig ist. Davon zeugt der Mythos einer einbrüstigen Amazonenarmee, die es nie gab. Man hat Waffen nur vereinzelt in skythischen Frauengräbern gefunden. Auch die mehr als 1 Million Rotarmistinnen der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg umgab eine Mischung aus Furcht und Abscheu. Gleichgestellt waren sie keinesfalls. Flintenweiber, wie Frauen im Kampfeinsatz abschätzig oder bewundernd genannt werden, sind die Ausnahme geblieben.
Das ist sehr schwer zu erklären, warum das so ist. Wir wissen, dass es über die Jahrhunderte so geblieben ist bis zum heutigen Tag. Weltweit, in allen Armeen, war es so, dass Männer für kurze Momente, wenn es nicht anders ging, Frauen an die Waffen gelassen haben. Sobald aber die Situation entspannter wurde, sobald sich der Krieg dem Ende genähert hat, wurden die Frauen in allen von uns untersuchten Beispielen, von China angefangen, über die Mongolei, über Israel, über Amerika, Großbritannien, zurückgezogen ins Zivile, in die zweite Reihe und entwaffnet. Das bedeutet, Frauen durften nur im Notfall töten, im Grunde bis heute.
Auch wenn es schwer zu ergründen ist, die Historikerin skizziert einen der möglichen Erklärungsansätze.
Das hat mit männlichen Imaginationen zu tun. Männer teilen sich seit Jahrhunderten diesen Geheimraum des Tötens. Da passiert sehr, sehr viel Grausames, wenn man tötet. Und Männer haben einen Weg gefunden, mehr schlecht als recht, dieses Phänomen des Tötens zu umschweigen, miteinander womöglich noch zu besprechen, aber nicht nach außen zu tragen. Das heißt, sie bewahren dieses Erlebnis in ihrer männlichen Gruppe. Und sie wollen nicht, dass Frauen dieses Arkanum des Tötens, diesen Geheimraum stören. Sie akzeptieren sie gerade noch so in Armeen heutzutage, aber nicht im Raum des Tötens, nicht im eigentlichen Gewaltzentrum.
Töten, immer noch Männersache und das letzte Tabu. Im totalen Krieg, den die deutsche Wehrmacht mit ihrem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 ausgelöst hatte, verstießen die kommunistischen Machthaber und ihre Militärs schon bald gegen ein scheinbar ehernes Gesetz der modernen Kriegsführung. Sie schickten nämlich Frauen mit Waffen an die Front, fast 1 Million waren es. Den Deutschen galten diese Soldatinnen als Flintenweiber. Wir haben gerade eben schon von ihnen gehört. Und diese Flintenweiber waren zu behandeln wie Partisanen, das heißt, sie durften auch standrechtlich erschossen werden. Dr. Felix Römer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar Neueste Geschichte der Uni Mainz. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben das Feindbild der sowjetischen Rotarmistin in deutschen Wehrmachtsakten der Jahre 41 und 42 untersucht. Wie wurden die sogenannten Flintenweiber dargestellt?
Ja, das deutsche Feindbild von den sogenannten Flintenweibern war natürlich extrem negativ. Die NS-Propaganda beschrieb diese sogenannten Flintenweiber als überaus fanatisch, grausam und anomal, ja geradezu als Ikonen bolschewistischer Irrlehre. Frauen als Soldatin passten eben nicht in die zeitgenössische Vorstellungswelt und schon gar nicht in die nationalsozialistische. Dieses Feindbild findet sich auch in den deutschen Militärakten von der Ostfront wieder. Das heißt, es wurde auch von der Wehrmacht übernommen. Besonders auffällig ist hier, dass in den deutschen Militärakten nie das Wort Soldatinnen vorkommt. Entweder benutzte man den Schmähbegriff Flintenweib oder man wählte Umschreibungen wie Frau in Uniform oder bewaffnete Frau. In diesem Sprachgebrauch kommt bereits zum Ausdruck, dass die deutschen Truppen die sowjetischen Soldatinnen eben nicht als Soldatinnen akzeptierten. Und dies hatte auch fatale Folgen.
Und wie wurde mit ihnen umgegangen?
Also die Militärakten von der Ostfront zeigen, dass der Umgang der Wehrmacht mit diesen sogenannten Flintenweibern in der Praxis sehr unterschiedlich und willkürlich war. In zahlreichen Fällen ist also belegt in den deutschen Akten, dass die deutschen Truppen sowjetische Soldatinnen nach der Gefangennahme umgehend töteten, was natürlich ein klares Kriegsverbrechen war. Genauso ist jedoch belegt, dass viele Rotarmistinnen die Gefangennahme an der Front überlebten und sich in den Gefangenenlagern des Hinterlandes wiederfanden. Es gab eben keine einheitlichen Befehle, die den Umgang mit gefangenen Rotarmisten allgemeingültig geregelt hätten. Wie gefangene Rotarmisten behandelt wurden, hing offenbar, soweit wir das wissen, vor allem von den örtlichen Befehlshabern ab, aber auch also von den situativen Umständen, zum Beispiel also wie hart die Kämpfe waren, die also der Gefangennahme vorausgegangen waren. Daneben hing die Behandlung dieser gefangenen Rotarmistinnen aber auch davon ab, wie die Wehrmachtssoldaten diese Gefangennahmen sie einstuften. Denn also Soldatinnen, die mit der Waffe in der Hand gekämpft hatten, wurden ganz anders behandelt als zum Beispiel sowjetische Sanitäterinnen.
Es gab immer wieder Propagandafotos der Nazis von sowjetischen Soldatinnen, unter denen stand zum Beispiel, es ist ein Flintenweib, zugleich Sowjetkommissarin, die als verbissenste Heckenschützin die Sowjetsoldaten bis zum letzten Widerstand antreibt. Darin sehen wir, und das ist das Frappierende, finde ich, sehen wir den Hass auf diese weiblichen Soldaten. Wie ist der zu erklären? Hat das was mit dem eigenen nationalsozialistischen Frauenbild zu tun, in dem eben die Frau nur Mutter, nur Erhalterin des Volkes zu sein hatte?
Ja, also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass Gefangenen an der Erschießung an der Ostfront durchaus nichts Ungewöhnliches waren. Also die deutschen Wehrmachtssoldaten und Truppen, die erschossen auf ihrem Vernichtungsfeldzug in der Sowjetunion ja auch viele männliche Rotarmisten. Im Falle der Rotarmistinnen kommt jedoch tatsächlich ganz offensichtlich auch ein geschlechtsspezifisches Moment hinzu. Denn die Soldatinnen verstießen aus deutscher Sicht ja ganz offensichtlich gegen traditionelle Geschlechterrollen. Mit der Waffe zu kämpfen galt in der deutschen Gesellschaft nach wie vor als zutiefst männliches Privileg. Das Kriegshandwerk war sozusagen also die letzte Bastion männlicher Vorherrschaft über die Frau, die ja seit der Kaiserzeit zunehmend in Frage gestellt wurde. Die Wehrmacht nahm die Konfrontation mit den Rotarmistinnen daher geradezu auch als einen Angriff auf ihre männliche Identität wahr. Die Erschießung von Flintenweibern kann man somit durchaus auch als einen Versuch interpretieren, die Geschlechterverhältnisse gewaltsam wieder zurechtzurücken. Und ganz besonders deutlich wird das an einer Differenzierung, die die Wehrmachtseinheiten in der Praxis vornahm, denn in der Regel erschossen sie nur solche Rotarmistinnen, die mit der Waffe in der Hand gekämpft hatten, die also wirklich im Wortsinne Flintenweiber waren. Demgegenüber wurden zum Beispiel Sanitäterinnen, Köchinnen oder sonstiges weibliches Unterstützungspersonal zumeist verschont, wenn sie in Gefangenschaft gerieten, denn diese erfüllten ja weiterhin also die traditionellen Geschlechterrollen.
Und was hat diese Frauen an die Front gebracht? Waren sie Freiwillige oder teils zwangsweise Rekrutierte?
Das war ganz unterschiedlich. Also zunächst, als der deutsch-sowjetische Krieg 1941 begann, meldeten sich erstmal zahlreiche sowjetische Frauen freiwillig an die Front, vielfach offenbar aus echtem patriotischem Pflichtgefühl, das ja auch in den Jugendorganisationen, in der Erziehung und so weiter in der sowjetischen Gesellschaft schon lange kultiviert wurde. Nach den hohen sowjetischen Verlusten wurde dann aber ab 1942 zunehmend also auch eine aktive Mobilisierung der Frauen durchgeführt. Das heißt, der Dienst in der Roten Armee war nicht mehr wirklich freiwillig, auch wenn zu keiner Zeit eine offizielle Wehrpflicht für Frauen bestand. Die Verwendung von Frauen in der Roten Armee war aber also von der sowjetischen Führung von vornherein nur als reine Notmaßnahme gedacht und die wurde auch sofort wieder rückgängig gemacht, als der Krieg zu Ende ging.
Wie waren diese sowjetischen Truppenverbände auf diese Frauen eigentlich vorbereitet? Ich habe gelesen, nicht sonderlich gut.
Ja, das ist richtig. Also soweit wir das wissen, war tatsächlich die Rote Armee auf die Frauen nur relativ ungenügend vorbereitet. Es gab wohl offenbar noch nicht einmal passende Uniformen für diese Frauen, sodass sie also sich mit den unförmigen männlichen Uniformen begnügen mussten. Aber ein wesentlich größeres Problem also als diese Modefrage war es für die Frauen, sich in der Männerwelt des Militärs in der Roten Armee zu behaupten. Denn in der Roten Armee, das zeigen die Quellen, die wir kennen, bestanden offenbar ähnlich starke Vorbehalte gegen Frauen als Soldaten wie auch in der deutschen Wehrmacht. Die Frauen, die als Soldatinnen in der Roten Armee eingesetzt waren, stießen daher also vielfach auf starke Verachtung. Sie standen ständig unter dem Druck, sich bewähren zu müssen. Außerdem wurden sie auch noch von vielen Mitsoldaten offenbar als Sexualobjekte diffamiert. Und nicht zuletzt ist auch bekannt, dass es in der Roten Armee zu zahlreichen sexuellen Übergriffen und Missbrauchsfällen gegenüber den eigenen Soldaten gekommen ist. Mhm. Somit wurden also die Rotarmistinnen letztlich sogar in den eigenen Reihen zum Opfer der vorherrschenden rückständigen Geschlechtervorstellungen.
Das heißt also, sie litten nicht nur unter den Gräueln an der Front, sondern auch unter Diskriminierung durch ihre männlichen Kameraden.
Ja.
Auch das Frauenbild der Sowjetgesellschaft war ja ein durchaus konservativ geprägtes, bedingt auch durch die Kriegsnot natürlich, wurde es kurzfristig dann aber aufgehoben. Aber wie wurden diese Frauen dann nach Kriegsende angesehen?
Ja, also der Einsatz von Frauen in der Roten Armee löst in der sowjetischen Gesellschaft überhaupt keinen Emanzipationsschub oder ähnliches aus. Die Geschlechtervorstellungen veränderten sich in der Folge des Zweiten Weltkriegs überhaupt nicht. Die Verwendung von Frauen als Soldatin war, wie gesagt, also von Anfang an nur als Notlösung gedacht, und nach Kriegsende kehrte die Sowjetunion ganz einfach also zu ihrem alten Rollenmodell zurück, und die Frau sollte quasi von der Front wieder nach Hause an den Herd als Mutter und Hausfrau funktionieren und möglichst auch also über ihre Rolle als Frontsoldatin überhaupt nicht mehr sprechen. Und auch in der offiziellen Kriegserinnerung im Gedenken an den Zweiten Weltkrieg wurde die Rolle der Soldatinnen schlichtweg totgeschwiegen. Und die Soldatinnen wurden dadurch letztlich also für ihren Kriegseinsatz noch nicht mal ideell belohnt. Sie mussten sich also auch in dieser Hinsicht letztlich wieder den Männern unterordnen.
Eindringlinge und Ausgestoßene zugleich, die sowjetischen Soldatinnen, die von den Nazis als Flintenweiber und besonders grausam gesehen und gezeichnet wurden. Das war Felix, Dr. Felix Römer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar Neueste Geschichte der Uni Mainz über die Flintenweiber. Ich danke Ihnen. Wir haben noch was Nettes zur Erheiterung gesucht und wurden fündig bei Berti Weber in der fröhlichen Jugend bei Spiel und Sport im Erntekranz-Bilderbuch Nummer 32 um 1920 herum.
Stillgestanden, richt euch, kommandiert Peter. Er ist der Hauptmann und seine vier Soldaten stehen stramm. Rechts schwenkt Marsch, und dann geht's im Laufschritt Marsch, Marsch den Wiesenhang hinauf. Über der alten Sandgrube hat der Feind sein Lager aufgeschlagen und die Fahne gehisst. Vorsichtig schleichen Peter und seine Mannen heran, und hinter dem Bretterzaun von Schultebauerns Viehkoppel gehen sie in Deckung. Sie denken sich eine Kriegslist aus. Hansel soll mit seiner roten Mütze bis zum Waldsaum pirschen, sich dort sehen lassen und den Feind irreführen. Beinahe gelingt's. Aber der Wächter bei der Fahne schlägt Alarm und es gibt ein heißes Gefecht. Mann kämpft gegen Mann und Schritt für Schritt gewinnt Hauptmann Peter das Feld. Endlich fasst er die Fahne. Seine Soldaten rufen Sieg, Sieg! Der Krieg ist beendet. Dreie liegen gefesselt im Ginster und jeder trägt mit Stolz seine Beulen und Wunden heim.
Die fröhliche Jugend bei Spiel und Sport. Stillgestanden, das will früh geübt sein. Frauen und Kampf, die Spur der Kriegerinnen, das ist unser Thema heute in HR2 Kultur der Tag. Auch die USA haben mit Soldatinnen schon reichlich Erfahrungen sammeln können. Ihre Integration hatte 1973 nach dem Vietnamkrieg begonnen. Das Militär war völlig diskreditiert und die Wehrpflicht wurde abgeschafft. Heute kämpfen amerikanische Frauen auch in Afghanistan und im Irak. Schlimmstenfalls gehen dann auch Bilder um die Welt, auf denen eine amerikanische Soldatin einen nackten Araber foltert, damals in Abu Ghraib. Folterte sie auf Befehl, folterte sie aus Überzeugung, aus Hass, aus Erpressung? Egal, zu verurteilen ist ein solches Verhalten immer. Aber im Krieg handeln Menschen eben anders, auch Frauen. An Lindy England, die Soldatin aus Abu Ghraib, erinnert Gunnar Schulz-Brückel.
Die junge Frau mit dem runden Gesicht und dem kurzen Bubi-Haarschnitt grinst in die Kamera. Reservistin Lindy England hält eine Hundeleine in der Hand, an deren Ende ein nackter Iraki. Er trägt ein Hundehalsband und krümmt sich, um sein Geschlechtsteil zu verstecken. Man sieht, dass er Angst hat. Ein anderes Foto zeigt sie in braunem T-Shirt neben einer Pyramide aus nackten irakischen Häftlingen. Die Aufnahmen von Abu Ghraib wurden 2004 von den Medien weltweit verbreitet und lösten eine Schockwelle aus, auch in den USA. Wie brutal, menschenverachtend und arrogant sind unsere Soldaten, fragten sich Bürger und Politiker. Ist Abu Ghraib ein Einzelfall oder stehen England und die anderen militärischen Gefängniswächter für die gesamte US Army im Irak? England, inzwischen 29, wurde 2003 in den Irak abkommandiert. Sie stammt aus kleinen Verhältnissen, früh geheiratet, früh geschieden. Sowas gilt bei vielen Psychologen und Pseudopsychologen als eine Art soziale Entschuldigung. England hätte nie gelernt, richtige Entscheidungen zu treffen. Sie sei zur Armee gegangen, weil sie lieber gehorcht als anordnet. Oder banaler ausgedrückt, wenn andere denken, reicht ihr das. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP gab sie zu, dass sie für die Fotos aus Liebe zu ihrem Kameraden Charles Grainer posierte. Sie, er und weitere 6 GIs hätten die Aufnahmen auch nur deshalb gemacht, weil es von oben angeordnet worden sei. Dafür gibt es bis heute keine Beweise.
Let people understand more or less that I wasn't actually involved in anything other than being in the pictures.
Ich habe nichts getan, ich habe mich nur für die Fotos zur Verfügung gestellt. Soll heißen, sie hat nicht gefoltert. Dass die Bloßstellung von Moslems und das In-Schach-Halten mit Schäferhunden nur eine andere Ebene von Folter ist, ging nie in ihren Kopf rein. Es gibt kaum etwas Schlimmeres für einen Moslem, als in der Öffentlichkeit nackt vor einer Frau zu stehen oder zu liegen. Und noch schlimmer, dass er gezwungen wurde, vor England zu masturbieren.
And I didn't want to be in the pictures.
Ich wollte eigentlich gar nicht dabei sein, meinte England. Im Nachhinein tut mir das leid, dass ich es doch getan habe. England wurde im September 2005 von einem Militärgericht wegen Misshandlung von Häftlingen, Verschwörung und Vertuschung der Taten angeklagt. England, die von Grainer geschwängert worden war, bekannte sich schuldig und hätte deshalb nur 11 statt 16 Jahre ins Gefängnis gemusst. Aber der Prozess platzte, weil die Militärstaatsanwälte Fehler bei der Anklage gemacht hatten. Fazit: Einige Anklagepunkte wurden fallen gelassen. England wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen und zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Nach etwas mehr als 1,5 Jahren wurde sie 2007 auf Bewährung entlassen. England lebt heute mit ihrem Sohn in einer Kleinstadt im Bundesstaat West Virginia.
Frauen und Kampf, die Spur der Kriegerinnen, das ist unser Thema heute in H2 Kultur der Tag. Wir werfen noch einen Blick in die israelische Armee. Die hatte in den vergangenen Jahren immer größere Probleme, Rekruten zu finden. Zuletzt hat sie sich auch aus diesem Grund intensiver um Frauen bemüht. Soldatinnen, die in die Kampftruppe wollen, beklagen allerdings, dass die Gleichberechtigung noch nicht überall hergestellt ist. In den Krieg ziehen, zumindest am Boden, nur die Männer. Aus dem Alltag israelischer Soldatinnen, die mittlerweile zu einer Besatzungsmacht geworden ist, berichtet Yochanan Shelley.
Früher schossen wir zur Warnung, jetzt um zu töten. Du spürst die Gefahr, hier ist sie sehr real. Ich habe Sanitäterin werden wollen. Es klang verlockend. In der Armee einen Beruf zu erlernen, der mir später nutzen wird, im zivilen Leben. Als ich in Hebron ankam, habe ich sehr viel geweint.
Ich habe gedacht, ich hätte ein stabiles Weltbild. Doch hier geht alles zu Bruch.
Man gewöhnt sich dran. Man stumpft schnell ab, man fühlt nicht viel, die ganze Zeit. Von Anfang an habe ich niemandem von dem erzählt, was hier geschieht. Und ich erinnere mich an diesen Tag, als der Typ am Zaun erschossen worden ist. Sein Körper hing noch lange da. Und ich habe auf einmal nichts mehr gewusst. Ich bin ratlos gewesen. Wir brachten die Leiche in die Krankenstube, wo man uns sagte, dass wir den Körper würden säubern müssen, bevor er den palästinensischen Behörden übergeben würde. Wir hätten alle Blutflecken abzuwaschen, damit man nicht mehr sehen könnte, was ihm angetan worden sei. Diese Arbeit ist mir übertragen worden. Er hatte eine Kopfverletzung erlitten, die nicht tödlich gewesen war und war langsam verblutet. Deswegen hatte er die Kontrolle über seine Schließmuskel verloren. So was geschieht. Er hatte also uriniert, sein Darm hatte sich entleert. Und wir benutzen einen Wasserschlauch, um ihn zu säubern. Und er liegt mit weit offenen Augen da.
Die Leute sehen mich an, als ob sie sagen wollten, du hast was getan? Du hast eine Leiche sauber gemacht? Und sie sind angewidert. Aber ich kann es mir nicht leisten, angewidert zu sein. Warum? Weil es in meinem Verantwortungsbereich geschieht. Ich muss was tun. Die unerträgliche Leichtigkeit des Todes, die den Alltag israelischer Soldatinnen und sicherlich auch der Soldaten prägt. Seit der Gründung Israels unterliegen auch Frauen der allgemeinen Wehrpflicht. Ein Drittel von ihnen sind jedoch zumeist aus religiösen Gründen vom Dienst befreit. Zurzeit dienen etwa 450 Frauen in Kampfeinheiten der israelischen Sicherheitskräfte, sehr häufig in der Grenzpolizei. In der Bundeswehr gibt es mittlerweile 17.000 Soldatinnen, 40% davon arbeiten im Sanitätsdienst. Professor Dietmar Herz, Militärhistoriker an der Uni Erfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Findet der Dienst an der Waffe nur in der Theorie, nicht aber in der Praxis statt?
Nein, er findet immer mehr auch in der Praxis statt. Aber man muss da natürlich einige Entwicklungen berücksichtigen. Nehmen wir den deutschen Fall. Der Sanitätsdienst ist für die Frauen sehr früh geöffnet worden. Das hat schon Bundeskanzler Helmut Schmidt 1973 verfügt. Damals noch sehr eingeschränkt, nur für approbierte Ärztinnen oder Zahnärztinnen, und später ist es dann erweitert worden auf alle Laufbahngruppen im medizinischen, oder alle medizinischen Laufbahngruppen und auf den Musikdienst, und schließlich ist es ganz geöffnet worden auch für alle anderen Laufbahnen, aber dann erst 2001. Und da sind natürlich einige Jahrzehnte sozusagen Verzögerung drin. Wir werden erleben, dass immer mehr Frauen in Kampfeinheiten integriert werden, in den großen Berufsarmeen der westlichen Welt.
In den modernen, hochtechnisierten Armeen, sage ich mal, geschieht das Töten immer mehr aus Distanz. Was spricht dagegen, dass auch Frauen töten?
Naja, wenn man das ganz hart formulieren will, spricht da nichts dagegen. Also es gibt ja keinen moralischen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau tötet, sondern das hängt von der Begründung des Kriegseinsatzes ab und ob der Kriegseinsatz als solcher zu rechtfertigen ist. Und Frauen werden beispielsweise in der amerikanischen Armee auch in Kampfeinsätzen am Boden zur Aufstandsbekämpfung, so war das im Irak, so ist es in Afghanistan, eingesetzt. Und das ist eine Entwicklung, die sich natürlich fortsetzen wird. Allerdings beruht es immer auf einem Art Prinzip der Freiwilligkeit. Frauen werden nicht zum Kampfeinsatz gezwungen, wie das bei männlichen Berufssoldaten ist oder bei männlichen Wehrpflichtigen, sondern es wird ihnen freigestellt.
Schauen wir mal in den Irak. Wir haben gerade eben von einem sehr extremen Beispiel von Lindy England gehört. Sie selbst, Professor Herz, waren im irakischen Feld. Wie haben Sie amerikanische Soldatinnen dort erlebt? Waren die an Kampfhandlungen beteiligt?
Die waren an Kampfhandlungen beteiligt. Es war ja eine Situation der Aufstandsbekämpfung, Patrouillen, Auseinandersetzung mit Milizen oder mit Al-Qaida-Verbänden. Und da waren die Frauen genauso wie die Männer beteiligt. Es waren natürlich sehr viel weniger Frauen, aber man fand die in allen Diensträngen, also vom einfachen Private, also was wir sagen würden, gemeinen, einfachen Soldaten, bis hin zu Obristen, also zu relativ hochrangigen Offizierinnen, die dann auch Kommandofunktionen hatten.
In den Armeen, die keine Wehrpflichtarmeen sind, dazu gehört eben auch die amerikanische Armee, dienen, wenn man es überhaupt überspitzt formuliert, überwiegend soziale Randgruppen, Arme, Schwarze, Hispanics. Könnten es in Zukunft auch vermehrt die armen schwarzen Frauen sein?
Ja, natürlich. Das ist eine allgemeine Tendenz. Wir haben in den letzten 10 Jahren, wenn man einen groben Zeitraum benennen will, eine Tendenz gehabt in den USA, dass immer weniger amerikanische Bürger bereit waren, in der Armee zu dienen. Da musste man dann Anreize setzen, also etwa den Bildungslevel senken, die Aufnahmekriterien einfacher machen, auch Soldaten mit nicht-amerikanischer Staatsbürgerschaft anzuwerben, die dann die Staatsbürgerschaft erwerben konnten. Und das führt natürlich dazu, dass im weitesten Sinn benachteiligte Gruppen, also immer noch Teile der afroamerikanischen Bevölkerung, aber vor allem die Hispanics, also Einwanderer in den USA aus Mexiko und Südamerika, überproportional beteiligt sind. Und da sind es dann natürlich auch Frauen. Ja? Also werden wir in Zukunft auch Frauen aus diesen sozialen Schichten und diesen Ethnien vermehrt in der Armee finden.
Der Militärhistoriker Martin von Krefeld hat festgestellt, dass moderne Kriege Abnutzungskriege sind. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, dem Gegner seinen Willen aufzuzwingen und das soziale System und auch die Ökonomie eben zur Erschöpfung zu treiben. Das heißt doch eigentlich im Umkehrschluss, dass Kriegsparteien eigentlich jedes bisschen, jedes Quäntchen mobilisieren müssten, um zu siegen. Also das heißt auch Frauen.
Natürlich, das ist so. Martin van Krefeld spricht ja in dem Zusammenhang über eigentlich die ganze Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Und wenn man sieht, je umfassender ein Krieg wurde, je länger er dauert, je mehr in diese, was Sie Abnutzungskrieg jetzt genannt haben, in einem solchen Stadium übergeht, desto mehr müssen Frauen auch eingesetzt werden. Auf einer anderen Ebene ist es auch, Soldaten werden auch immer jünger. Das Phänomen der Kindersoldaten müsste man genauso in diesem Kontext sehen. Und auch das ist eine Entwicklung, die sich natürlich fortsetzen wird.
Und wie wird sich hierzulande der Einsatz von Frauen in der Bundeswehr entwickeln? Dirk Kurpiuweit hat zu Beginn unserer Sendung einen fiktiven Einblick in einen realen Krieg gegeben mit seinem Buch Kriegsbraut. Wird die Tendenz steigend sein?
Ja, das glaube ich in jedem Fall. Die wird steigend sein. Aus ähnlichen sozialen Gründen wie in anderen westlichen Staaten, natürlich in einem Wohlfahrtsstaat wie der Bundesrepublik weit abgeschwächt, aber auch, weil die Gerichte immer mehr auf Gleichberechtigung dringen. Also, dass Frauen jetzt in der Armee so eine deutliche Rolle spielen, ist im Wesentlichen auch eine rechtliche Entwicklung. Das wird sicherlich der Fall sein. Also, es werden mehr Frauen in der Bundeswehr eingesetzt werden, auch in Kampfverbänden, aber es wird nie so sein, dass hier eine Form von Parität erreicht wird. Krieg ist in der Vorstellung, jedenfalls noch für eine sehr, sehr lange Zeit, in der Vorstellung der meisten Menschen noch eine eher männliche Sache. Also diese Entwicklung wird noch eine ganz lange Zeit brauchen.
Töten ist Männersache, haben wir vorhin gehört. Dem würden Sie zustimmen?
Dem würde ich zustimmen als Perzeption. Ich glaube, in der Realität stellt sich das nicht mehr so dar. Wenn Sie im Irak, in Samarra mit einem Patrouille unterwegs sind, töten Frauen genauso. Und zwar auf beiden Seiten. Aber in der Perzeption der Gesellschaft ist es doch noch eher Männersache. Und daher ist es für eine Frau sehr viel schwieriger, sich für einen Beruf, also für den Beruf der Soldat in einer Kampfeinheit zu entscheiden. Das wird viel, viel seltener sein, als Männer das machen.
Professor Dietmar Herz, Militärhistoriker an der Uni Erfurt, über die moderne Soldatin und ihre künftigen Einsätze. Bleibt am Schluss noch ein bisschen Genuss. Hier kommt die Musik.
Klingling, bum, bum und tsching, da, da, zieht im Triumph der Perserschar. Und um die Ecke brausend bricht's wie Tubaton des Weltgerichts, voran der Schellenträger. Brumm, brumm, das große Bombardon, der Beckenschlag, das Helikon, die Piccolo, der Zinkenist, die Türkentrommel, der Flötist und dann der Herr Hauptmann. Der Hauptmann naht mit stolzem Sinn, die Schuppenketten unterm Kinn, die Schärpe schnürt den schlanken Leib. Beim Zeus, das ist kein Zeitvertreib. Und dann die Herren Leutnants. Zwei Leutnants, rosenrot und braun, die Fahne schützen sie als Zaun, die Fahne kommt, den Hut nimm ab, der bleiben treu wir bis ans Grab. Und dann die Grenadiere. Der Grenadier im strammen Tritt, in Schritt und Tritt und Tritt und Schritt, das stampft und dröhnt, das klappt und flirrt, Laternenglas und Fenster klirrt. Und dann die kleinen Mädchen. Die Mädchen alle, Kopf an Kopf, das Auge blau und blond der Zopf, aus Tür und Tor und Hof und Haus schaut Mine, Trine, Stine aus. Vorbei ist die Musike. Klingling, Tsching, Tsching und Paukenkrach, noch aus der Ferne tönt es schwach, ganz leise, bum, 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 tsching, zog da ein bunter Schmetterling, tsching, tsching, bum, um die Ecke.
Die Mädchen alle Kopf an Kopf, das Auge blau und blond, der Zopf. Machen Sie es gut zu Hause. Das war ein Tag über Frauen und Kampf über die Spur der Kriegerinnen. Im Team in dieser Woche Katrin Fischer, Rainer Dachselt, Markus Hürtgen und Rainer Weber. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag beginnt, wann Sie es wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.